Abschnitt 36 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Ich ließ den Kohlekristall aus der Hand fallen. Wütender Kopfschmerz quälte mich. Klar bewusst kam die Überzeugung über mich, dass ich nie mehr etwas in dem schwarzen Spiegel würde sehen können. Eine Wandlung war in mir vorgegangen, daran kann ich nicht zweifeln, und doch wäre es mir unmöglich gewesen, genau zu sagen, worin sie bestand. Ich habe John Dee geerbt mit seinem ganzen Wesen. So wäre es noch am treffendsten ausgedrückt. Ich bin mit ihm verschmolzen, er ist verlöscht nunmehr, und ich bin da statt seiner. Er ist ich, und ich bin er für immer. Ich riss die Fenster auf. Der kalte Gestank, der aus der Onyxschale drang, war unerträglich. Es roch nach Verwesung. Ich hatte kaum meine Sinne ein wenig an der Luft erfrischt und den widerwärtigen Geruch aus meinem Zimmer samt der Räucherschale entfernt, da kam Lipotin. Als er eintrat, schnüffelte seine Nase so verstohlen wie möglich ein paar Mal ins Ungewisse hinein. Doch er sagte nichts. Dann wurde seine Begrüßung auf einmal sehr laut und beflissen, und sein sonst so langsames und bedachtes Wesen veränderte sich ins Nervöse, Flackrige. Er lachte hier und da grundlos auf, sagte ja, ja und setzte sich umständlich. Mit viel zu viel Aufwand an Bewegung setzte er ein Bein übers andere, zündete hastig eine Zigarette an und fuhr los. »Ich komme natürlich im Auftrag.« »Wessen Auftrag?« fragte ich mit überflüssiger Höflichkeit. Er verbeugte sich. »Natürlich im Auftrag der Fürstin, Verehrtester.« Ohne es zu wollen, verharrte ich in der komischen Grandezza, mit der dieses Gespräch begonnen hatte, und das sich anließ wie die Verhandlung zweier Theaterdiplomaten. »Ja, im Auftrag meiner Gönnerin.« »Nun?« »Ich bin beauftragt, wenn möglich, diesen, sagen wir, diese stilettartige Waffe Ihnen abzukaufen. Sie gestatten doch?« Er griff mit spitzen Fingern nach dem Dolch, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag, und betrachtete ihn scheinbar eingehend mit den gekniffenen Mienen eines Kritikers. »Es ist eigentlich nicht schwer, die Ware ein wenig schlecht zu machen. Sehen Sie doch, welche Stümperarbeit, Stückelei.« »Ich habe gleichfalls den Eindruck, dass das Stück keinen allzu großen Altertumswert darstellt«, gab ich zu. Fast ängstlich unterbrach mich Lipotin. Er fürchtete ein voreilig entschiedenes Wort. Er regelte sich in seinem Stuhl, fand mühsam in seinen alten Ton zurück. »Wie gesagt, ich möchte Ihnen das Ding abschmusen. Warum soll ich nicht offen sein? Sie sind ja kein Sammler von dergleichen Dingen. Wohl aber die Fürstin, und denken Sie bloß, sie ist der Ansicht, natürlich teile ich diese Ansicht durchaus nicht, sie ist der Ansicht, es sei das fehlende Stück aus der Sammlung Ihres Vaters«, ergänzte ich kühl. »Erraten, erraten!« Lipotin fuhr aus seinem Stuhl auf und tat, als freue er sich riesig über meinen Scharfsinn. »Ich bin derselben Ansicht wie die Fürstin«, bemerkte ich. Lipotin legte sich befriedigt zurück. »Ja, nun, dann ist alles gut.« Er machte ein Gesicht, als sei der Handel bereits abgeschlossen. »Ruhig wie zuvor«, sagte ich, »eben darum ist mir der Dolch sehr wertvoll.« »Ich verstehe«, unterbrach Lipotin eifrig zustimmend. »Man muss seine Chancen stets wahrnehmen, ganz meine Ansicht in solchen Dingen. Ich überhörte die vielleicht beleidigende Unterstellung. Ich wünsche, keine Geschäfte zu machen.« Lipotin rückte unruhig auf seinem Sessel. »Sehr gut. Ich soll auch keine Angebote machen. Es wäre nur sehr taktlos von mir, Ihre Gedanken erraten zu wollen. Natürlich, die Fürstin ist nun einmal kapriziert. Kapricen einer schönen Frau sind immer aussichtsreich. Ich dächte, das Opfer wäre zu bringen. Ich dächte, kurz, ich bin beauftragt, ein sehr weitgehendes, ich bitte mich nicht misszuverstehen, die Fürstin bietet selbstverständlich kein Geld. Sie überlässt es Ihnen selbst zu bestimmen. Sie wissen, Verehrtester, wie ungewöhnlich hoch Sie in der Wertschätzung der Fürstin stehen, dieser wahrhaft großgesinnten, wirklich entzückenden Frau. Ich glaube, sie bietet Ihnen unendlich mehr für das Geschenk dieser Kuriosität, für das großmütige Erfüllen einer Laune. Noch nie hatte ich Liputin so geschwätzig gefunden. Unruhig suchten seine Augen beständig in meinem Gesicht zu lesen, jeden Moment bereit, vorsichtig sich neuer Situation anzupassen. Ich konnte angesichts dieses Spiels ein flüchtiges Lächeln nicht unterdrücken. Leider sind die so verlockenden Angebote der auch von mir durchaus verehrten Fürstin verschwendet, denn der Dolch gehört mir nicht. Gehört nicht? Liputins Verblüffung war zu komisch. Er ist doch meiner Braut geschenkt worden. Ach so, machte Liputin. So ist es. Mit neuer Vorsicht begann der Moskowiter: Geschenke tragen die Neigung in sich, Geschenke zu bleiben. Mir scheint es fast so, als sei das Geschenk schon, oder als könne jeden Augenblick, wenn gewünscht, in ihre umworbene Hand. Nun hatte ich es satt. Ich sagte kühl: Ganz recht, die Waffe ist mein, und sie bleibt mein, denn sie ist sehr wertvoll. Wahrhaftig? Warum? Ein leiser Spott meldete sich in Liputins Stimme. Vieles an dem Dolch ist mir ungemein wertvoll. Aber, Verehrtester, was wissen Sie denn vom Dolch? Von außen ist ihm freilich wenig von seinem Wert anzusehen, aber wenn man den Kohlekristall darüber befragt... Liputin erschrak sehr, und Blässe überzog so fahl sein Gesicht, dass es zwecklos gewesen wäre, hätte er noch einen Versuch machen wollen, seine Betroffenheit zu verbergen. Er fühlte das offenbar selber, denn er änderte urplötzlich Haltung und Stimme. »Wieso? Sie können den Kristall doch gar nicht befragen. Dazu gehört das rote Pulver. Leider kann ich Ihnen nicht nochmals damit dienen.« »Unnötig, mein Freund«, unterbrach ich. »Ich hatte zum Glück noch einen kleinen Rest davon.« Ich deutete auf die Ascheschale. »Und Sie haben...« »Ohne Hilfe? Das ist unmöglich!« Liputin war vom Sessel aufgesprungen und starrte mich entgeistert an. Angst und Staunen malten sich in seinem Gesicht so offen, dass es auch mich hinriss, alle Masken fallen zu lassen. »Nun ja, ich habe geräuchert, ohne die Hilfe des Rotkappenmönchs und ohne die ihrige.« »Wer das gewagt hat und getan hat«, staunte Liputin, »und lebt noch, der hat den Tod überwunden.« »Mag sein. Jedenfalls kenne ich jetzt den Wert und das Wesen und die Herkunft und die Zukunft des Dolches. Glaube Sie wenigstens zu ahnen. Sagen wir mal, ich wäre ebenso abergläubisch wie die Fürstin oder wie Sie.« Liputin setzte sich langsam wieder neben mich. Er war vollkommen ruhig, aber in seinem Wesen wie von Grund aus verändert. Er nahm die erst halb ausgerauchte Zigarette aus dem Mund, drückte sie in den Aschenbecher, als der die Onyxschale nun wieder zur Verfügung stand, und zündete sich umständlich eine neue an, als wollte er damit gleichsam andeuten, das Vergangene sei beiseite gelegt und ein anderes Spiel habe begonnen. Lange sog er stumm an dem scharf duftenden russischen Kraut. Ich störte ihn nicht in dem Genuss und war entschlossen abzuwarten. Als er es merkte, senkte er die Augenlider und hub an: »Stimmt, also schön, die Sachlage ist von Grund aus geändert. Sie kennen den Dolch. Sie behalten den Dolch. Sie haben die erste Chance gewonnen.« »Damit sagen Sie mir nichts Neues«, erwiderte ich mit Seelenruhe. »Wer, wie ich, gelernt hat, den Sinn der Zeit zu erkennen und die Dinge in ihr nicht von außen, sondern von innen zu betrachten, wer von Träumen zu Schicksalen und von Schicksalen zur Allgegenwart der bildgewordenen Wirklichkeit vorgedrungen ist, der weiß auch die Namen im richtigen Augenblick der Beschwörung zu nennen und die gerufenen Dämonen gehorchen ihm.«
»Gehorchen?« dehnte Lipotin das Wort. »Darf ich mir einen Rat erlauben? Gerufene Dämonen sind die gefährlichsten. Glauben Sie das einem alten, ach ja, schon sehr alten und gewitzten Kenner der Zwischenwelten, die sich so gerne an die Altertümer heften? Kurz und aufrichtig. Sie sind, wertgeschätzter Gönner, berufen, denn Sie haben sich zum Herrn über den Tod gemacht. So viel kann ich sehen, und ich erkenne in Ihnen mit Staunen einen Sieger über mancherlei Anfechtung. Aber auserwählt sind Sie darum noch lange nicht. Der ärgste Feind des Siegers ist die Hochmut.«
»Ich danke Ihnen, Lipotin, für dies anständige Wort. Offen gesagt, ich habe Sie bei der Gegenpartei vermutet.« Lipotin hob die schweren Augenlider mit gewohnter Trägheit.
»Ich, werter Gönner, bin auf gar keiner Seite. Denn ich, mein Gott, ich bin nur ein Maske. Ich gehe mit dem Stärkeren.«
Unbeschreiblich war der Ausdruck von verzerrter Ironie, Skepsis und unerschöpflicher Trauer, ja von Ekel in den ausgedörrten Zügen des alten Antiquars.
»Und für den Stärkeren halten Sie«, triumphierte ich,
»im Augenblick halte ich für den Stärkeren Sie. Darum bin ich bereit, Ihnen zu dienen.« Ich starrte vor mich hin und rührte mich nicht. Je neigte er sich auf.
»Sie wollen also der Fürstin Chotokalungin den Garaus machen. Sie verstehen, was ich meine.
Aber das geht nicht, Verehrtester. Zugegeben, sie ist eine Besessene. Aber sind Sie vielleicht kein Besessener? Wenn Sie's selbst nicht wissen, umso schlimmer für Sie. Aus Kolchis stammt sie ohnehin, und Ihre Ahnfrau mag Medea geheißen haben.«
»Oder Isais«, unterbrach ich ihn mit Sachlichkeit.
»Isais ist ihre geistige Mutter«, antwortete Lipotin ebenso rasch und ebenso unpathetisch. »Sie müssen das gut unterscheiden, wenn Sie hoffen wollen, Herr zu werden.«
»Verlassen Sie sich darauf, ich werde Herr werden.«
»Unterschätzen Sie sie nicht, Verehrtester. Seit die Welt steht, hat das Weib noch immer gewonnen.«
»Wo ist das geschrieben?«
»Wär's nicht so, die Welt stünde nicht. Was kümmert mich die Welt? Ich bin der Herr der Lanze.«
»Wer die Lanze verweigert, der verschmäht erst die Hälfte der Welt. Und das Fatalste dabei, werter Gönner, ist, die Hälfte der Welt ist immer die ganze Welt mit halbem Willen ergriffen.«
»Was wissen Sie von meinem Willen?«
»Sehr, sehr viel, mein Verehrter.
Haben Sie denn die pontische Isais nicht gesehen?«
Es überlief mich heiß unter dem spöttisch lauernden Blick des Russen. Ich vermochte nicht, diesen beißenden Hohn abzuwehren. Ich wußte auf einmal mit unentrinnlicher Gewissheit, Lipotin las in meinen Gedanken. Hatte er doch auch in meinem Gehirn gelesen, damals im Haus der Fürstin und auf der Fahrt nach Elsbethstein. Ich errötete wie ein ertappter Schuljunge.
»Nicht wahr?« sagte Lipotin mit ärztlichem Wohlwollen. Ich wand den Kopf ab und schämte mich.
»Dem ist noch keiner entgangen, mein Freund«, fuhr Lipotin halblaut fort, »und so leicht wird ihm auch keiner entgehen. Nur Geheimnisse pflegt man zu verhüllen. Das Weib, die allgegenwärtige Wirklichkeit, brennt sich uns nackt ins Blut, und wo wir mit ihr kämpfen müssen, da ziehen wir sie am besten erst recht nackt aus, in der Tat oder Vorstellung, so gut wir eben können. Anders hat noch kein Held die Welt besiegt.«
Ich versuchte auszuweichen. »Sie wissen viel, Lipotin.«
»Sehr viel, freilich, sehr viel«, antwortete er wie vorhin fast automatenhaft, fast im Schlaf. Das Bedürfnis überkam mich in der aufsteigenden Beklemmung, die mich zu würgen begann, meine eigene Stimme zu hören.
»Sie glauben, Lipotin, ich verschmähte die Fürstin. Das ist unrichtig. Ich verschmähe sie nicht. Ich will sie erkennen, verstehen Sie, erkennen, wenn es sein muss, in dem nüchternen und unbarmherzigen Sinn des Bibelwortes, denn ich will fertig mit ihr werden.« »Verehrter Gönner«, krächzte Lipotin und biss seine Zigarette mit dem Augenklappen eines alten Papageis. »Sie unterschätzen das Weib, gar wenn es in der Hülle einer Zirkassierin verlarvt ist. Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken.« Er wischte sich ein paar Tabaksfäden vom Mund mit der Miene Schinders, des ewig Wandernden, der sich den Abschaum des Lebens von den Lippen streicht. Jählings fuhr er los, »und selbst wenn sie sie töten könnten, so schöben sie damit den Kampf nur auf ein anderes Feld, das noch weit gefährlicher für sie wäre, weil sie es noch weniger als das Irdische überblicken können und noch leichter als hier auf dem schlüpfrigen Boden ausrutschen möchten. Weh ihnen, wenn sie drüben ausrutschen!« »Lipotin«, rief ich außer mir vor Ungeduld, da ich spürte, wie mir die Nerven zu versagen begannen. »Lipotin, bei Ihrer Bereitschaft, mir zu dienen, was ist der wahre Weg zum Sieg?« »Es gibt nur einen Weg.« Plötzlich kam mir zu Bewusstsein, dass Lipotins Stimme wieder den eintönigen Klang angenommen hatte, der mir mehrmals schon aufgefallen war. Beherrschte ich ihn wirklich? Unterlag er willenlos meinen Befehlen? War er zum Medium geworden, das mir gehorchen mußte, wie... So hatte einst auch Jane vor mir die Augen geschlossen und geantwortet, wenn ich mit der unverständlichen Kraft in mir zu fragen begann. Ich raffte mich auf und blickte fest zwischen die Augbrauen des alten Russen. »Wie finde ich den Weg? Ich...« Zurückgelehnt, bleich, antwortete Lipotin, »den Weg bereitet ein Weib, nur ein Weib überwindet unsere Herrin Isais, in denen die ihre Geliebtesten sind.« Die Enttäuschung schlug mich zurück. »Ein Weib?« »Ein Weib, das die Verdienste des Dolches hat.« Die Dunkelheit seines Ausspruchs betäubte mich fast. Verstört, unsichern Blickes, etwas Unverständliches, greisenhaft stottern, und mit verfallener Miene begann Lipotin, sein Bewusstsein zurückzuerkämpfen. Rasch hatte er sich gefasst. Da schrillte draußen die Flurglocke, und gleich darauf stand Jane in der Tür, und hinter ihr tauchte die riesige Gestalt meines Vetters Roger auf, ich meine natürlich des Chauffeurs der Fürstin. Es befremdete mich, dass Jane völlig fertig zu einem Ausgang gekleidet war. Sie trat herein und machte dem langen Chauffeur Platz. Er überbrachte Gruß und Auftrag seiner Herrin, uns alle zu der vereinbarten zweiten Fahrt nach Elsbethstein abholen zu dürfen. »Der Wagen stehe vor der Tür.« Die Fürstin sitze unten und warte. Jane erklärte sofort eifrigst, sie sei dankbar und bereit, man müsse die Liebenswürdigkeit der Fürstin annehmen und den schönen Tag genießen. Was hätte ich einwenden wollen? Mir war der Eintritt des unheimlichen Chauffeurs wie kalter Schreck in die Glieder gefahren. Trübe Gedanken, trostlos flatterige Ahnungen legten sich mir mit Gewichten auf die Brust. Ich hätte nicht zu sagen gewusst, warum mich Jane bei der Hand nahm und nur langsam und schwer die Worte hervorbrachte. »Falls es nicht dein aufrichtiger Wille sein sollte, Jane.« Sie unterbrach mich mit festem Händedruck und merkwürdig durchstrahltem Gesicht. »Es ist mein aufrichtiger Wille.« Das klang wie eine Abrede, den Sinn verstand ich nicht. Rasch trat Jane an den Schreibtisch und ergriff den fremdartigen Dolch, steckte ihn, ohne ein Wort zu sprechen, in ihre Handtasche. Stumm schaute ich ihr zu. Endlich riss ich mir gewaltsam die Frage von den Lippen. »Wozu das, Jane? Was willst du mit der Waffe?« »Der Fürstin schenken. Ich hab's mir so überlegt.« »Der Fürstin?« Jane lächelte kindlich. »Wollen wir doch die liebenswürdige Herrin des Wagens nicht länger warten lassen.« Lipotin stand stumm hinter seinem Stuhl und ließ mit auffallend müden Blick seine Augen unschlüssig von einem zum anderen gleiten. Von Zeit zu Zeit schüttelte er still und wie in einem Akt stumpfen Staunens versunken den Kopf. Es wurde nicht mehr viel gesprochen. Wir nahmen unsere Mäntel und Hüte und machten uns fertig zur Ausfahrt mit einer die Seele wie die körperlichen Gebärden lähmenden Betroffenheit. So begaben wir uns hinab. Vor uns her huschte geschmeidig und lautlos der baumlange Chauffeur. Wir sahen die Fürstin aus dem Fond des Wagens winken. Es war eine merkwürdig hölzerne Begrüßung. Wir stiegen ein. Mir sträubte sich jedes Härchen auf der Haut, und jede Zelle meines Leibes schien mir zuzuflüstern, »Nicht fahren, nicht fahren!« Dann rückten wir uns alle, willenlos geworden wie gelenkte Puppen im Wagen zurecht, erstorbenen Herzens und gelähmten Mundes zu unserer Vergnügungsfahrt nach Elsbettstein. Ende von Abschnitt 36. Gelesen von Hokuspokus.